Ich danke all denen, die so treu gedient haben und jetzt entlassen wurden, und unterstütze mit Begeisterung die Neuberufenen. Wenn wir Generalautoritäten der Kirche mit Mitgliedern in aller Welt zusammenkommen, erleben wir hautnah mit, welche Kraft zum Guten die Heiligen der letzten Tage doch sind. Wir loben sie für alles, was sie tun, um anderen Menschen Gutes zu tun. Diejenigen unter uns, die mit Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit betraut sind, sind sich dessen nur zu bewusst, dass viele Meinungsführer und Journalisten in den USA und rund um den Globus die öffentliche Diskussion über die Kirche und ihre Mitglieder verschärft haben. Das einzigartige Zusammentreffen mehrerer Faktoren hat den Bekanntheitsgrad der Kirche deutlich erhöht. Viele, die etwas über die Kirche schreiben, bemühen sich aufrichtig, unsere Mitglieder und unsere Lehre zu verstehen. Sie behandeln uns mit Respekt und bemühen sich um Objektivität. Dafür sind wir dankbar. Uns ist auch bewusst, dass viele Menschen nicht mit dem, was heilig ist, in Einklang sind. Der Oberrabbiner Lord Sacks aus England sprach im vergangenen Dezember an der Pontifical Gregorian University zu Führern der römisch-katholischen Kirche. Er legte dar, wie weltlich gesinnt einige Teile der Welt geworden sind. Er erklärte, einer der Schuldigen sei ein aggressiver wissenschaftlicher Atheismus, der für die Musik des Glaubens kein Gehör hat. Als großartige einleitende Vision, die im Buch Mormon steht, kann Lehis prophetischer Traum vom Baum des Lebens gesehen werden. In dieser Vision werden die Angriffe auf den Glauben, mit denen wir heutzutage konfrontiert werden, klar und deutlich beschrieben. Ebenso die große Kluft zwischen denen, die Gott lieben, verehren und sich ihm gegenüber verantwortlich fühlen, und denen, die dies nicht tun. Lehi legt einige Verhaltensweisen dar, die den Glauben zerstören. Manche Menschen sind stolz, eitel und töricht. Sie interessieren sich nur für die sogenannte Weisheit der Welt. Andere haben zwar ein gewisses Interesse an Gott, gehen jedoch in den weltlichen Nebeln der Finsternis und Sünde verloren. Manche haben von der Liebe Gottes und seinem Wort gekostet, schämen sich aber, weil man sie verspottet, und geraten auf verbotene Pfade. Schließlich gibt es noch diejenigen, die mit der Musik des Glaubens im Einklang sind. Sie wissen, wer sie sind. Sie lieben den Herrn und sein Evangelium und bemühen sich beständig, seine Botschaft zu befolgen und weiterzugeben, vor allem in der Familie. Sie stehen in Einklang mit den Eingebungen des Geistes, sind empfänglich für die Macht des Wortes Gottes, üben ihre Religion in der Familie aus und bemühen sich eifrig, als Jünger Christi so zu leben, wie er gelebt hat. Uns ist bewusst, wie eingespannt sie sind. Ohne bezahlte Berufsgeistliche ruht die Verantwortung, die Kirche zu führen und zu verwalten, auf den Schultern so engagierter Mitglieder wie Ihnen. Wir wissen, dass es für die Mitglieder einer Bischofschaft oder Pfahlpräsidentschaft und viele andere an der Tagesordnung ist, Stunde um Stunde aufopferungsvollen Dienst zu leisten. Die Hilfsorganisationsleitungen und die Kollegiumspräsidentschaften bringen vorbildlich selbstlose Opfer. Dieser Dienst und diese Opfer sind bei allen Mitgliedern zu finden, bis hin zu den Berichtsschreibern, zu glaubenstreuen Heimlehrern und Besuchslehrerinnen und zu den Lehrkräften. Wir danken allen, die unverzagt als Scoutführer oder als Kindergartenbeauftragte dienen. Wir haben sie lieb und schätzen das, was sie tun und wer sie sind. Uns ist bewusst, dass manche Mitglieder an einigen Lehren des Erlösers weniger interessiert sind und nicht so treu dazustehen. Wir wünschen diesen Mitgliedern, dass der Glaube in ihnen mehr Raum gewinnt, dass sie aktiver werden und sich stärker verpflichten. Gott liebt alle seine Kinder. Er möchte, dass alle zu ihm zurückkehren. Er wünscht sich, dass jeder mit der heiligen Musik des Glaubens in Einklang steht. Das Sühnopfer des Erretters ist ein Geschenk an jedermann. Wir müssen in der Kirche lehren und verstehen, dass wir all die Menschen, die Lehi beschrieben hat, lieben und achten sollen. Denken Sie daran, dass es uns nicht zusteht zu richten. Es ist am Herrn zu urteilen. Präsident Thomas S. Monson hat uns ausdrücklich gebeten, den Mut aufzubringen, andere nicht zu verurteilen. Auch hat er jedes glaubenstreue Mitglied aufgefordert, diejenigen zu retten, die von der Frucht des Evangeliums gekostet haben und dann vom Weg abgekommen sind, sowie jene, die den engen und schmalen Pfad noch nicht gefunden haben. Wir beten, dass diese Menschen an der Stange festhalten und an der Liebe Gottes teilhaben werden, auf dass ich ihre Seele mit überaus großer Freude fülle. Zwar bezieht sich Lehis Vision auf alle Menschen, doch ist die allerwichtigste Lehre hierin die ewige Bedeutung der Familie. Die Familie ist von Gott eingerichtet, sie ist die wichtigste Einheit zu dieser Zeit und in Ewigkeit. Als Lehi von der Frucht vom Baum des Lebens, der Liebe Gottes, aß, wünschte er sich, auch seine Familie möge davon essen. Unser großer Wunsch ist es, dass wir unsere Kinder in Wahrheit und Rechtschaffenheit großziehen. Ein Grundsatz, der uns dabei behilflich sein kann, besteht darin, dass wir ein Verhalten nicht allzu sehr verurteilen, das zwar töricht und dumm, aber keine Sünde ist. Vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch bei uns lebten, hat Elder Dallin H. Oaks erklärt, dass es wichtig ist, zwischen Fehlern, die ein Jugendlicher macht und die berichtigt werden müssen, zu unterscheiden, und Sünden, auf die Zurechtweisung und Umkehr folgen müssen. Wenn es an Weisheit fehlt, brauchen unsere Kinder Anleitung. Doch bei Sünde ist Umkehr unumgänglich. Wir stellten fest, dass dies in unserer Familie hilfreich war. Wenn wir zu Hause nach unserer Religion leben, wird unsere Familie gesegnet. Das Beispiel ist besonders wichtig. Was wir vorleben, ist so laut, dass unsere Kinder vielleicht nicht hören können, was wir sagen. Als ich fast 5 Jahre alt war, wurde meine Mutter benachrichtigt, dass ihr jüngerer Bruder ums Leben gekommen war. Als das Schlachtschiff, auf dem er gedient hatte, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs vor der japanischen Küste beschossen worden war. Diese Nachricht war für sie niederschmetternd. Sie war seelisch am Boden und ging ins Schlafzimmer. Nach einer Weile spähte ich ins Zimmer, um zu sehen, ob es ihr gut ging. Sie kniete am Bett und betete. Ein tiefer Friede überkam mich, denn sie hatte mir beigebracht zu beten und den Heiland zu lieben. Das war bezeichnend für das Beispiel, das sie mir immer gegeben hat. Mütter und Väter, die mit ihren Kindern beten, sind womöglich wichtiger als jedes andere Beispiel. Die Botschaft, das geistliche Wirken und das Sühnopfer Jesu Christi, unseres Erlösers, bilden den grundlegenden Lehrplan für die Familie. Keine Schriftstelle beschreibt unseren Glauben besser als die im 2. Nephi 25, Vers 26. Und wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Eine der zugrunde liegenden Voraussetzungen in Lehis Vision ist, dass ein glaubenstreues Mitglied an der eisernen Stange festhalten muss, damit es auf dem engen und schmalen Pfad bleibt, der zum Baum des Lebens führt. Es ist für jedes Mitglied unerlässlich, zu lesen, nachzusinnen und die Schriften zu erforschen. Das Buch Mormon ist von grundlegender Bedeutung. Natürlich wird es immer Menschen geben, die die Bedeutsamkeit dieses heiligen Buchs unterschätzen oder es gar herabsetzen. Manche sehen das Ganze mit Humor. Bevor ich auf Mission ging, zitierte ein Universitätsprofessor Mark Twains Behauptung, wenn man die Wendung "und es begab sich" aus dem Buch Mormon entferne, wäre es nur noch ein Pamphlet. Als ich ein paar Monate später eine Mission in London erfüllte, las ein angesehener Professor an der University of London das Buch Mormon. Er hatte in Oxford studiert und war Experte für Ägyptologie und semitische Sprachen. Er korrespondierte mit Präsident David O. McKay und traf sich mit den Missionaren. Er teilte ihnen mit, er sei überzeugt, dass das Buch Mormon tatsächlich eine Übersetzung aus dem Wissen der Juden und der Sprache der Ägypter in dem im Buch Mormon beschriebenen Zeitraum war. Eines seiner vielen Beispiele war die Satzverbindung "und es begab sich", die, wie er sagte, widerspiegele, wie er feste Wortverbindungen, die in alten semitischen Schriften vorkommen, übersetzen würde. Dem Professor wurde erläutert, dass dieser auf seinem Beruf beruhende intellektuelle Ansatz zwar hilfreich sei, es aber dennoch unerlässlich sei, auch ein geistiges Zeugnis zu besitzen. Durch Studium und Gebet erlangte er ein geistiges Zeugnis und ließ sich taufen. Worüber sich ein bekannter Humorist also lustig machte, wurde von einem Gelehrten als fundierter Beweis für die Wahrheit des Buches Mormon angesehen, und sie wurde ihm vom Geist bestätigt. Die wichtige Lehre von der Entscheidungsfreiheit fordert, dass ein Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium auf Glauben beruhen muss und weniger auf externen oder wissenschaftlichen Beweisen. sich wie besessen auf Dinge zu stürzen, die noch nicht vollständig offenbart wurden, etwa wie sich die jungfräuliche Geburt oder die Auferstehung des Erlösers wohl zugetragen haben oder wie Joseph Smith denn genau beim Übersetzen der Schriften vorging, bringt nichts ein und führt nicht zu geistigem Fortschritt. All das sind Fragen des Glaubens. Letztlich ist Moronis Rat die Antwort, nämlich, dass man lesen und nachsinnen und dann Gott mit aufrichtigem Herzen und wirklichem Vorsatz fragen muss, damit Wahrheiten der Schrift durch das Zeugnis des Geistes bestätigt werden können. Wenn wir uns darüber hinaus die Aufforderungen aus den Schriften ins Herz schreiben und das Evangelium leben, werden wir durch den Geist gesegnet und kommen voll Freude, Glück und vor allem Frieden in den Genuss seiner Güte. Was diejenigen, die die Musik des Glaubens hören, von denen, die kein Gehör dafür haben oder die falsch mitsingen, ganz klar trennt, ist aktives Studium der Heiligen Schriften. Es hat mich vor vielen Jahren sehr bewegt, dass ein lieber Prophet, Spencer W. Kimball, die Notwendigkeit betont hat, beständig in den Schriften zu lesen und sie zu studieren. Er hat gesagt, ich habe festgestellt, wenn ich in meiner Beziehung zu Gott nachlässig werde und es mir so vorkommt, als ob Gott mir nicht mehr zuhört und nicht mehr zu mir spricht, dann bin ich weit, weit entfernt. Wenn ich mich dann in die Heilige Schrift vertiefe, verringert sich die Entfernung und die Geistigkeit kehrt zurück. Ich hoffe, dass wir das Buch Mormon regelmäßig mit unseren Kindern lesen. Ich habe mit meinen eigenen Kindern darüber gesprochen. Sie haben mir von zwei Beobachtungen erzählt. Erstens, die Schriften als Familie täglich beharrlich zu lesen, ist der Schlüssel. Leicht und locker beschreibt meine Tochter, wie sie sich morgens bemühen, mit Kindern, von denen die meisten im Teenageralter sind, konsequent in den Schriften zu lesen. Sie und ihr Mann stehen früh morgens auf. Alles ist noch wie verschwommen. Sie tasten sich vorwärts und ergreifen das eiserne Treppengeländer, das dahin führt, wo die Familie zusammenkommt, um das Wort Gottes zu lesen. Beharrlichkeit ist der Schlüssel und eine Prise Humor hilft dabei. Es erfordert von jedem in der Familie jeden Tag große Anstrengung, aber es ist die Mühe wert. Zeitweilige Rückschläge werden durch Beharrlichkeit wettgemacht. Die zweite Beobachtung zeigt, wie unser jüngster Sohn und seine Frau die Schrift mit ihren kleinen Kindern lesen. Zwei ihrer vier Kinder sind zum Lesen noch zu klein. Für den Fünfjährigen haben sie sich fünf Fingerzeichen ausgedacht. Auf jedes hin sagt er etwas Bestimmtes und wird so voll ins Schriftstudium der Familie mit einbezogen. Hebt man den ersten Finger, weiß er, dass er »und es begab sich« sagen soll, sobald das im Buch Mormon vorkommt. Ich muss gestehen, ich freue mich richtig, dass diese Wendung so oft vorkommt. Übrigens, das wird junge Familien vielleicht interessieren, heißt der zweite Finger, und so sehen wir. Und wofür Finger 3, 4 und 5 stehen, überlegen sich die Eltern anhand der Wörter in dem Kapitel, das gerade gelesen wird. Wir wissen, dass das Schriftstudium in der Familie und der Familienabend nicht immer perfekt ablaufen. Vor welchen Herausforderungen Sie auch stehen mögen, lassen Sie sich nicht entmutigen. Bitte führen Sie sich vor Augen, dass der Glaube an den Herrn Jesus Christus und das Halten seiner Gebote ja die entscheidende Prüfung des Erdenslebens ist und immer sein wird. Vor allem muss ein jeder von uns erkennen, wenn man kein Gehör für die Musik des Glaubens hat, ist man mit dem Geist nicht im Einklang. So hat auch der Prophet Nephi gesagt, ihr habt seine Stimme gehört, und er hat mit einer leisen, sanften Stimme zu euch gesprochen, aber ihr hattet kein Gefühl mehr dafür, und so konntet ihr seine Worte nicht fühlen. Unsere Lehre ist klar. Wir sollen positiv eingestellt und guten Mutes sein. Wir heben unseren Glauben hervor, nicht unsere Ängste. Wir erfreuen uns an der Zusicherung des Herrn, dass er uns beistehen und führen und leiten wird. Der Heilige Geist bezeugt uns im Herzen, dass wir einen liebevollen Vater im Himmel haben, dessen barmherziger Plan für unsere Erlösung dank des Sühnopfers Jesu Christi in jeder Hinsicht erfüllt werden wird. Naomi W. Randall, die den Text zu dem Lied »Ich bin ein Kind von Gott« verfasst hat, hat geschrieben, »Sein Geist mich führt und er verspricht, dass Furcht vergeht, hab Glauben ich. Beschließen wir daher, wo auch immer wir uns auf dem Pfad der Nachfolge in Lehis Vision befinden, in uns und unserer Familie stärker den Wunsch zu entwickeln, Anspruch auf die unbegreifliche Gabe des Erlösers, nämlich das ewige Leben, zu erheben. Ich bete darum, dass wir in Einklang mit der Musik des Glaubens bleiben. Ich gebe Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu Christi und davon, dass er das Sühnopfer wirklich vollbracht hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.